Wofür gibst du dein Geld aus? Keine Angst, das wird keine Predigt über Geld. Aber wofür wir unser Geld ausgeben, das zeigt uns, was uns wichtig ist. Das, was uns eine Herzensangelegenheit ist. Da investieren wir uns. Da machen wir mehr als normalerweise. Es ist etwas, das wir lieben, wo wir unser Geld investieren. Und das kann unterschiedlich sein. Der eine liebt sein Fahrrad, der andere sein Auto, der andere seine Familie. Jemand gibt vielleicht sein ganzes Geld für die Gemeinde aus, weil sie ihm wichtig ist. Unser Herr hat auch etwas, das ihm eine Herzensangelegenheit ist. Entschuldigung. Was ihm wichtig ist und was ihm vor allen Dingen auch teuer ist, nämlich sein Volk. Und sein Volk, das ist Israel, aber auch alle, die Jesus angenommen haben als ihren Herrn, als ihren Erlöser. Dass Israel unserem Herrn teuer ist, wird besonders im Buch Hosea deutlich. In den ersten beiden Kapiteln haben wir schon von der Untreue Gomers, der Frau Hoseas, gehört. Sie war mit ihm verheiratet, aber dennoch verkehrte sie mit anderen Männern. Zwei von Hoseas Kindern, besser gesagt von Gomers Kindern, waren wahrscheinlich nicht von Hosea. Ich wusste, dass ich mich da versprechen werde. Gomers Verhalten ihrem Ehemann gegenüber war ein Zeugnis, wie Israel sich gegenüber Gott verhält. Immer wieder hat sich das Volk Israel von ihrem Gott abgewandt und hat mit anderen Götzen gebuhlt. Aber wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, okay, Israel, schön, aber da habe ich ja nichts mit zu tun, bin weder Jude noch Israelit, wohne nicht mal in dem Land. Sondern das Buch Hosea ist auch an uns geschrieben, weil wir uns auch prüfen müssen, welchen Götzen wir nachrennen. Und die können unterschiedlich sein. Es kann unsere Arbeit sein oder unsere Hobbys, unsere Familie, Freunde, was auch immer. Worin stellst du dein Vertrauen in deiner Lebensführung? Auf dich selbst? Dann bist du dein eigener Götze. Oder auf Gott, den Herrn, der wirklich weiß, was dir im Leben widerfahren wird und die Antwort darauf hat. Lesen wir Hosea, das Kapitel 3. Es ist ein kurzes Kapitel mit 5 Versen. Hosea, Kapitel 3. Und der Herr sprach zu mir, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge, um ein Homer und ein Letech Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren, und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Teraphim. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. In diesen Versen lesen wir, spricht Hosea persönlich. Das war noch anders als in Kapitel 1. Da hieß es in 1,1, dies ist das Wort des Herrn, das an Hosea, den Sohn Beris, erging und so weiter. Auf welche Art und Weise dies geschah, wie Gott jetzt mit Hosea sprach, durch eine Vision, durch einen Engel oder irgendetwas anderes, das wird uns nicht mitgeteilt. Gott verfügt frei darüber, wie er sich uns Menschen mitteilt, wie er mit uns kommuniziert. Aber er macht im Reden klar, dass er es ist, der redet. Und es gibt keine besondere Art, mit der er mit uns kommuniziert. Das kann durch die Bibel sein, das kann aber auch durch unseren Nachbarn sein. Wir haben heute in der Lesung gehört, selbst ein Ungläubiger, denn der Hohepriester war nicht gläubig an Gott. Er glaubte an Gott, aber er tat nicht, was Gott wollte, konnte Wahrheiten Gottes kundtun. Aber wenn wir sein Reden erkennen, und das werden wir erkennen, dann heißt es auch auf sein Wort hören. Hosea hörte und tat nach dem Wort Gottes. Denn Gott wollte etwas durch Hosea verdeutlichen. Und das möchte ich in diesen obligatorischen 3 Punkten aufzeigen. Denn Gott hat einen gnädigen Plan für seine Erwählten. Das lesen wir in Vers 1. Die Liebe Hoseas zu Gomer, darin wird Gottes Plan offenbar. Und zum Schluss, Gottes Plan wird durch Jesus Christus erfüllt. Das lesen wir in den letzten beiden Versen. Mit den Worten, geh nochmals, wurde Hosea aufgefordert, wieder zu Gomer zu gehen, wie wir es in Kapitel 1 gelesen haben. Dort lesen wir, dass Gott Hosea aufforderte, eine hurische Frau zu ehelichen. Und in Kapitel 2 lesen wir dann davon, dass Gomer sich von Hosea getrennt hatte, und anderen Männern hinterherlief. Obwohl Hosea in der Liebe zu seiner Frau so extrem enttäuscht wurde, schickt er doch seine Kinder hinter sie her, um sie zu warnen, was passieren wird, wenn sie in dieser Ungehorsam, in dieser Sünde bliebe. Und nun soll die Ehe wiederhergestellt werden. Mit einer Ehebrecherin. Dieses Beziehungsdrama zwischen Hosea und Gomer veranschaulicht die Beziehung und das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Er hat es auserwählt, obwohl er wusste, dass Israel falschen Göttern und Götzen nachlaufen würde. Obwohl es ihm am Sinai ein Eheversprechen gegeben hatte. Er wusste, dass ihr Vertrauen nicht ausreichte, alles Notwendige von ihm zu erwarten. Dabei war Gott es, der sich immer schon bewiesen hatte zu dem Zeitpunkt. Der allmächtige Gott hat das Volk aus der Sklaverei Ägyptens gerettet, durch die Wüste geführt und sie auch dort erhalten. Nicht ein Schuh ist kaputt gegangen, nicht ein Kleid. Stellen wir uns das mal vor, 40 Jahre, wer kann Schuhe 40 Jahre tragen? Und das auf Geröll und nicht auf schönem Asphalt. Er hatte ihnen verheißen, welche Segnungen Gehorsam mit sich bringen und welche Strafen Ungehorsam und Götzendienst zufolge haben werden. Das können wir im 5. Buch Mose nachlesen, Kapitel 28. Und die Verheißungen haben sich erfüllt. Leider der Fluch mehr als der Segen. Denn immer wieder ist Israel von Gott abgewichen. Das wird besonders im Buch Richter deutlich. Und letztlich hat Gott sie aus ihrem Land vertrieben, erst das Nordreich und dann auch das Südreich. Doch Gott hat nie aufgehört, sein so untreues Volk zu lieben. Es geht um Liebe. Es geht um die Liebe zu den Gefallenen. Es ist die helfende und heilende Zuneigung, die im Gegensatz zu dem Hass steht. Liebe scheint uns unmöglich zu sein nach so einem Ehebruch. Und sie scheint auch gar nicht zu befehlen zu sein. Aber Gott kann das Unmögliche befehlen, weil er die Treulosen liebt. Er hat sie berufen und Gott bekehrt sie auch. Um so diese völlig zerrüttete Gemeinschaft wiederherzustellen und mit Leben zu erfüllen. Das Bild der Liebe steht für das innige Verhältnis zwischen Gott und den Seinen. Und dies ist diese göttliche Liebe, Agape, die von Gott inspiriert ist zur uneigennützigen Liebe. Für so eine enge Beziehung, wie die hier gemeint ist, haben wir einfach keinen besseren Ausdruck. Und diese Liebe wird im zweiten Teil des ersten Verses deutlich. Gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Gott verwirft nicht. Er straft, um Sünder zur Umkehr zu bewegen. Um diese Liebe Gottes zu verstehen, müssen wir einmal die Untreue Israels vor Augen führen. Diese Untreue, sie beginnt ja schon bei den Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben gelogen und betrogen, nicht ständig. Also das hört sich jetzt so ein bisschen stark an, aber dennoch haben sie nicht immer auf Gott vertraut. Abraham und Isaak gaben ihre Frauen als ihre Schwestern aus, weil sie um ihrer Schönheit willen Angst hatten, getötet zu werden im fremden Land. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber Notlügen sind Sünde, weil du Gott nicht zutraust, dich aus den ausweglosen Situationen zu retten. Wir haben kein Anrecht darauf, zu lügen, in keinster Weise. Jakob gab sich für seinen Bruder Esau aus, um das Erstgeburtrecht zu ergaunern. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Aber dennoch wurde aus ihm und seinen 70 Leuten, die zu seiner Sippe gehörten, ein Volk in Ägypten mit über 2 Millionen Menschen. Als Gott Israel nach dem Auszug aus Ägypten die Gebote am Sinai gab, da stimmte das ganze Volk wie ein Mann zu. Wir haben das letztes Mal schon betrachtet. Als dann Mose die weiteren Anweisungen bekam auf dem Berg Sinai, wie das Volk Gott ehren sollte, da machten sie sich gleich einen Kalb und beteten es an. Nur weil das Meeting mit Gott und Mose etwas länger dauerte, als sie es erwartet hatten. Es fehlte die Geduld. Dann lesen wir im Buch Richter vom Abfall Israels, wie sie sich immer wieder Götzen zuwandten, den Götzen Kanaans. Gott züchtigt sie durch fremde Völker, und sie rufen den wahren Gott an. Er rettet sie, sie kehren um und nach einer Zeitspanne, die immer kürzer wird, beginnt der Kreislauf von neuem. Sie fallen ab, Gott bringt sie wieder in die richtige Beziehung zu ihm. Er ist treu, Israel ist untreu. Und nach der Richterzeit, rund 120 Jahre Königsherrschaft, da teilen sie sich sogar in das Nordreich und in das Südreich. Ein Volk sollten sie sein. Und das Erste, was der König des Nordreichs macht, Götzenbilder und Altäre, um dort Traubenkuchen zu opfern. Traubenkuchen lieben bedeutet, den Sinngenuss des Baalkultes der reinen und heiligen Verehrung Gottes vorzuziehen. Der Mann tat es, Jerobeam tat es, weil er Angst hatte, dass sein Volk, was gar nicht sein Volk war, denn er war von Gott eingesetzt als König, wieder nach Jerusalem geht, um dort anzubeten. Denn das war die einzige legitime Anbetungsstätte und Opferstätte für die Israeliten. Und Gott hat sie eingesetzt. Dort im Tempel wohnte er. Er hat Einzug gehalten. Israel handelte wie ein störrisches Kind, das von seiner Mutter liebevoll und geduldig umsorgt wird. Und dieses Kind tritt seine Mutter mit Füßen und verachtet es sogar. Aber Gott liebt, obwohl er abgewiesen wird. Er läuft nach, obwohl man ihm davonläuft. Ist Gott schwach? Lässt er sich demütigen? Seine Liebe fragt nicht danach. Er liebt weiter. Seine Liebe hört nicht auf. Und das ist das Große und Unbegreifliche für uns. Und diese Liebe, die wird in seinem gnädigen Plan für sein auserwähltes Volk deutlich. Er ließ sein Volk nicht einfach gehen, suchte sich ein anderes. Und wir haben schon letztes Mal gesehen, wie Gott sein Volk gezüchtigt hat, um es zurückzubringen, damit Israel ihn dann auch wieder als ihren Herrn anerkennt. Am Schluss des letzten Kapitels haben wir weiter gesehen, dass alles von ihm ausging. Er will mit Israel einen Bund schließen, sich neu verloben in Gerechtigkeit, Wahrheit, Gnade, Erbarmen und Treue. Und genau das soll Hosea anhand seiner Beziehung zu Gomer veranschaulichen. Denn er soll zu Gomer hingehen und sie zurückgewinnen. Und genau das tat Hosea. Und in den Versen 2 und 3 wird auch durch Hosea die aufopfernde Liebe zu Gomer Gottes Plan für Israel offenbar. Lesen wir nochmal die Verse 2 und 3. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und ein Homer und ein Letech Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinen anderen Mann angehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Das hebräische Wort für kaufen heißt ursprünglich durch Graben sich verschaffen. Es bedeutet also mit Mühe erwerben. Wir wissen nicht, welche Mühen Hosea auf sich genommen hat. Denn er hatte ja schon einmal den Brautpreis bezahlt, als er Gomer das erste Mal ehelichte. Sie war immer noch seine Frau. Vielleicht hat Gomer sich selbst verkauft als Sklavin oder irgendein Unrecht begangen, dass sie zur Sklavin wurde oder sonst irgendwas in dieser Art. Aber Hosea überließ sie nicht ihrer Not, in die sie sich selbst gebracht hatte, sondern bezahlte noch einmal für sie. 15 Silberlinge, ein Homer und ein Letech Gerste, das entspricht ungefähr 30 Silberlinge. Das ist der Preis, den ein Sklave kostete. Gott lässt sich die Liebe zu uns auch etwas kosten. Und dieser Gedanke durchzieht die ganze Bibel, das Alte und auch das Neue Testament, und endet letztendlich am Kreuz auf Golgatha. Jesaja 43, 24 bis 25. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. So spricht Gott zu uns. Es ist auch erstaunlich, wie Hosea Gott gehorsam ist. Gott verlangt von ihm, dass er sein Eigentum für eine Ehebrecherin, die ja eigentlich gesteinigt werden müsste, einsetzt. Er macht sich regelrecht zum Deppen, würden wir sagen, weil er dieser Frau nachläuft. Wärst du bereit, dies alles im Gehorsam Gott gegenüber zu tun? Oder gibt es etwas, das Gott nicht von dir fordern könnte? Alles, Herr, kannst du von mir fordern, aber das nicht. Würdest du zum Beispiel deinem Ehepartner hinterhergehen, wenn er dich betrogen und verachtet hätte? Würdest du Geld und Ansehen investieren, um jemanden zurückzugewinnen, der dir viel Leid zugefügt hat? Oder gehörst du zu denen, die bei WhatsApp jemanden gleich sperren, weil er nicht schnell genug geantwortet hat? Doch lass deinen Mut nicht sinken, denn zu was Gott uns auffordert, zu dem befähigt er uns auch. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt, lesen wir in 1. Korinther 10, 13. Das gibt uns Mut, das tröstet uns. Aber es ist auch eine Herausforderung, denn wir haben keine Ausrede, Gottes Willen nicht zu tun. Wir können nicht sagen, das übersteigt meine Kraft, das übersteigt mein Vermögen. Gott hilft uns. Doch Hoseas Gehorsam in der Liebe zu seiner Frau, das ist nur ein Schatten zu dieser viel größeren Liebe Gottes uns Menschen gegenüber, seinem Volk gegenüber. In Vers 3 wird diese Liebe deutlich, denn Hosea macht Gomer keinerlei Vorwürfe. Stattdessen kommt die helfende Erziehung. Was im ersten Moment wie Strafe aussieht, dient aber der Läuterung. Es wird klar, warum Gomer in einer gewissen Enthaltsamkeit leben sollte. Sie sollte mit dem alten Lebenswandel brechen. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass auch wir als Losgekaufte in der neuen geschenkten Würde leben können. Oft geht das mit dem Bruch des alten Bekannten- und Freundeskreises einher. Wir werden einsam gemacht in einer gewissen Beziehung, damit wir zur Besinnung kommen, damit wir uns auf das Wesentliche, nämlich auf Gott und seine Gnade, konzentrieren können. Aber wir werden dabei nicht allein gelassen. Ebenso will ich auch ich mich dir gegenüber verhalten, sagt Hosea zu Gomer. Hosea legt sich selbst diese Zurückhaltung auf. Seine Frau hat ihn wieder, aber vorläufig nicht als Ehemann, sondern mehr als erziehenden Vater. Gott macht in diesem Geschehen deutlich, dass er sich trotz aller Liebe aus erzieherischen Gründen zurückhalten kann, damit wir diese Liebe nicht als gefühlvolle Schwäche missverstehen. Er gibt uns dann nicht alles, was wir wollen und brauchen. Manchmal hält er es zurück, damit wir erkennen, erst in der Not, dass wir zu Gott kommen. Denn wer in seinem Reichtum ruft Gott an? Wie viele mussten erst eine tiefe Not durchleiden, sei es finanziell, sei es seelisch, sei es gesundheitlich, bis er zu Gott gefunden hat? Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und Gomers Enthaltsamkeit zeigt aber auch, was Israel noch bevorstehen wird. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Teraphim. Gottes Plan wird in Christus erfüllt. Das Nordreich und das Südreich, vor allen Dingen das Nordreich, es wurde zerstreut. Es hatte keine Anbetungsstätte. Gott nimmt seinem Volk Erlaubtes und Unerlaubtes, damit sie eben durch seine guten Gaben nicht wieder dahin kommen, sich auf ihre Werke zu verlassen. Sie hängen ihr Herz an die Rituale anstatt an Gott. Drei Bereiche werden genannt: die politisch-staatliche Ordnung, der Gottesdienst und die Gottesoffenbarung für konkrete Entscheidungen. Die politisch-staatliche Ordnung, das waren die Könige. Das waren die Fürsten, die Ältesten, und sie hatten Verwaltungsrecht, sie hatten richterliche Funktionen. Sie sind mit ihrem Ungehorsam mitverantwortlich dafür, dass Gottes Recht bei Groß und Klein im ganzen Volk missachtet wurde. Israel verliert mit ihnen, die versagt haben, diese staatliche Ordnung, die unter David und auch unter Salomo funktioniert hat, die Menschen bei Gott gehalten hat. Aber durch die Folgekönige im Nordreich wie im Südreich von Gott weggeführt worden sind. Ja, im Südreich gab es immer wieder gute Könige, Hesekiel zum Beispiel. Aber im Nordreich lesen wir nicht von einem, der gut war in den Augen des Herrn. Das nächste, was Gott ihnen nimmt, ist der Gottesdienst. Das Wort Opfer, Sebach im Original, bezieht sich auf die Schlachtopfer im Gegensatz zu den unblutigen Opfern oder den Brandopfern. Gott nimmt ihnen die Bildsäulen oder auch Heiligtümer genannt. Das sind Gedenksteine für Menschen oder an Orten, wo Gott handelte und sich offenbar gemacht hat. Wir lesen mehrere davon, zum Beispiel 2. Mose 24,4 oder Josua 4,1. Aber nach der Landnahme verknüpften sie gewisse Rituale mit diesen und Baalsreligionen mit diesen Bildsäulen. Es ging nicht mehr um Gott, um an Gott zu denken, sondern um ein Ritual zu erfüllen, um durch Werke einem Götzen oder eventuell sogar auch noch Gott zu gefallen. Und vor allen Dingen das Nordreich hat sich zwei Städte ausgesucht, nämlich Sichem und Bethel, wo angebetet werden sollte, anstatt in Jerusalem, wie ich schon gesagt hatte, die einzig legitime Stelle war, Gott anzubeten. Man durfte auch woanders anbeten, aber dort hat man sich versammelt zu den Festen, um Gott anzubeten. Erntedankfest, Pfingsten, all diese Feste wurden in Jerusalem abgehalten und nicht in den umliegenden Orten. Wir dürfen uns versammeln, wo wir sind, in den einzelnen Orten. Wir müssen nicht nach irgendwo hinziehen, nicht nach Jerusalem oder sonst wo. Gott verwirft diese illegitimen Orte des Gottesdienstes durch die Wegnahme. Aber auch zugleich nimmt er ihnen die Möglichkeit zu opfern. Es ist endgültig vorbei mit diesem gefährlichen Missverständnis, dass ein geopfertes Tier automatisch Sündenvergebung brächte. Nur weil ich es opfere, aber ohne Herz dahinter stehe. Aber auch das Nächste, das wird für Israel viel schlimmer gewesen sein, und das können wir vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen, weil es kein Opfer mehr gab, gab es ja auch keine Vergebung mehr. Und als Drittes haben wir die Gottesoffenbarung. Ephod, Leibrock, das war ein liturgischer Gegenstand und den trugen die Priester und auch andere Kultbeteiligte. Es handelt sich dabei um so einen Schurz, ein Priesterkleid, und wir lesen da auch von im 2. Mose und 3. Mose. Und dieser Schurz, der hatte eine Orakeltasche. Und in diesem Orakel, da waren die Orakelsteine zu Urim und Thummim. Und am deutlichsten wird dieses Ephod eben beschrieben in 2. Mose 25. Es war das Kleidungsstück des hohen Priesters. Er sollte Gottes Willen erfragen. Aber es war auch das Kleid von Götzen. Und bei den Teraphim, da handelt es sich um Götzen. Es handelt sich um Götterbilder, um Göttermasken, um Haus- und Familiengötzen. Und die waren beim Volk besonders beliebt. Wie bei manchen die heiligen Figuren oder irgendwelche Amulette, die Schutz bringen sollen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Auto, weil es da so einen heiligen Christophorus drin hatte, nicht in einen Unfall verwickelt werden konnte. Ephod und Teraphim werden aber häufig in einem Atemzug genannt. Und mit dieser Wegnahme konnten sie Gott nicht mehr befragen. Entschuldigung, nicht Teraphim, Urim und Thurim. Sie hatten jetzt nicht mehr die Möglichkeit, den Weg Gottes zu erkennen. Gott hat sie völlig orientierungslos zurückgelassen. Sie haben Gott nicht gesucht und so sind sie in die Irre gegangen. Es ist wie bei einem Süchtigen, dem man das Suchtmittel völlig entzieht. Es geht ja oft nicht anders, als dass man von allem rigoros getrennt wird, von dem man vor allen Dingen loskommen will, so lange, bis das Verlangen erloschen wird. Meistens sogar noch darüber hinaus, weil sonst wieder ein Verlangen entstehen könnte. Und das trifft eben nicht nur auf Drogen, Alkohol und Pharmazeutika zu. Das können auch Hobbys wie zum Beispiel Fußball oder Musik sein. Es ist alles, das dich von Gott wegführt und ihn an die zweite Stelle setzt, anstatt an die erste Stelle, wo er hingehört. Und diese Gefahr sehen wir häufig nicht, weil alles so ganz harmlos anfängt und uns dann immer, immer weiter in Anspruch nimmt. Mehr als für einen gut ist, um in der Nachfolge des Herrn zu bleiben und zu dienen. Gott bringt sein Volk in die schwersten Nöte, indem er die Stützen, König, Opfer und Götzen wegnimmt. Denn sie waren es, die sich, mit denen sie sich identifiziert haben und gegen Gott sich aufgelehnt haben. Dabei ist nicht die Vernichtung des Volkes das Ziel, sondern seine Rettung. Denn nun, in der größten Not und Ausweglosigkeit, ist Gott für sein Volk da. Es sucht ihn nicht vergeblich. Manche empfinden es als entehrend für Gott, wenn man ihn nur in Notsituationen sucht. Aber man darf ihn suchen in Notsituationen. Wir dürfen gerade in Notsituationen zu ihm kommen. Aber dass es uns dann peinlich ist, Gott in der Not anzurufen, das ist ein satanischer Trick. Wir sollten es dennoch tun. Rufe mich an in der Not und ich will dir helfen. Aber du sollst mir auch Dank opfern. Das ist der Weg, den Gott benutzt, dass wir ihm die Ehre geben. Gott benutzt Sackgassen, in denen wir hineingeraten, um dann seine Hilfe an uns groß zu machen. Aber bei all dem, da sollten wir nicht das Danken vergessen, wenn wir aus dieser Notsituation gerettet worden sind. Aber genau das tun wir oft. Hosea spricht hier von verschiedenen Perioden des Handelns Gottes. Die Kinder Israels werden umkehren. Bisher war von Bleiben die Rede. Gott genügt es aber nicht, dass wir nur bei ihm sind und innerlich unbeteiligt bleiben. Verstandesglauben macht noch keinen Glauben aus. Ich weiß, dass ich ihn brauche, heißt noch lange nicht, ich nehme ihn auch an als meinen Retter. Wir müssen uns auch ein Stück in seine Richtung bewegen. Den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen, das sollten sie. Suchen bedeutet, ich tue etwas. Wer Gott wirklich sucht, der sucht ihn im Hören auf sein Wort und im Gebet und sucht seine Liebe und er findet sie auch. Jeremia 3,13. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jenen grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Lesen wir Matthäus 7,7. Ja, wir müssen etwas tun, aber das ist noch lange nicht das, dass wir uns sagen könnten, wir haben uns ja selbst gerettet. Das soll damit nicht gesagt werden. Wer ist nun mit David, ihrem König, gemeint? Schließlich war David schon 200 Jahre tot, als das Buch Hosea, als die Ereignisse in Hosea geschehen sind. Und als das Nordreich weggeführt wurde, hat es auch kein Volk gegeben, das David hätte suchen können. Denn Israel, das Nordreich, es war unter die Völker ausgestreut, worauf ja auch der Name des ältesten Sohnes hindeutet, Jesreel, ausgestreut, weggeführt, unter die Völker gebracht. Aber wir lesen in der Apostelgeschichte, dass das auch ein Hinweis auf den zukünftigen, den wahren David ist, nämlich Jesus. Apostelgeschichte 2,29 bis 31. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, spricht Petrus, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Darum geht es, in dem Spruch, sie werden ihren König David suchen. Es ist der Herr. Und dieser David, dieser Jesus ist der Christus, der Messias. Und den wird das Volk Israel wirklich eines Tages suchen. Jetzt tun sie es noch nicht als Volk. Einzelne ja. Und unter diesem König wird nicht sein Volk, Lo-Ami, wie ja auch ein Kind von Hosea heißt, das ehemals abtrünnige Israel und die Heiden, also wir, ein Volk werden. Sein Volk werden. Römer 9, 25. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebteste, Geliebtes, die nicht Geliebte war. Und das am Ende der Tage. Das ist nicht allgemein irgendeine Zukunft, sondern sie ist das Reich Gottes mit der Ankunft des Messias. Und dann wird Gott alles in allem sein. Wir merken wieder einmal, dass das Buch Hosea auch in unsere Zeit hineinspricht. Diese Verheißungen gelten allen, die sich dem Herrn im Glauben zuwenden. Noch immer suchen Menschen aus allen Nationen nach Erlösung und finden sie nicht in ihren Göttern und schon gar nicht in sich selbst. Wer aber den Herrn sucht, von dem wird er sich auch finden lassen. Ich liebe, die mich lieben, und die mich eifrig suchen, finden mich. Jetzt ist noch Zeit, ihn zu suchen. Aber wir wissen nicht, wann diese Zeit zu Ende sein wird. Weder allgemein für alle, aber auch für jeden persönlich ist diese Zeit unterschiedlich zu Ende. Denn wir wissen nicht, wie lange wir in dieser Welt wandeln werden. Wo finden wir uns jetzt in dieser Geschichte von Hosea und Gomer wieder? Wir lesen von einer ehebrecherischen Frau, von einem Volk, das sich Götzen zuwendet. Und doch müssen wir feststellen, dass das doch eigentlich auf alle Menschen zutrifft. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir in einer engen Beziehung mit ihm leben, zu seiner Ehre leben, unter seiner guten Herrschaft leben. Und was haben die Menschen von Anfang an getan? Sie haben ihm misstraut, haben sich von ihm abgewandt, wollten selber Herr sein über ihr eigenes Leben. Wir haben uns andere Götter gemacht, sind ihnen nachgelaufen, anstatt Gott zu suchen. Und diese Anklage, sie trifft auf alle zu. Und das zu Recht. Anstatt dem einen wahren Gott zu dienen und zu ehren, sind wir den Götzen nachgerannt, haben unser eigenes Heil gesucht. Und wir müssen wohl auch selbst anerkennen, dass wir ohne Ausnahme immer wieder untreu sind. Anstatt Gott zu ehren, wollen wir selber die Ehre. Wir hängen unser Herz an irdische Güter, an Geld, Anerkennung, Lustgewinn, was auch immer, anstatt unser Herz an Gott zu hängen. So wie Gomer mit ihren Liebhabern und Israel mit seinen Götzen, leben auch wir in der Untreue mit Gott. Vielleicht meinst du, das ist jetzt ziemlich frech von mir, so zu denken. Aber sei dir gewiss, ich bin kein Deut besser. Ich erwische mich immer wieder, dass ich im Gebet plötzlich an ganz andere Sachen denke, anstatt Gott die Ehre zu geben. Dass ich mich mit Nichtigkeiten beschäftige, anstatt Gottes Wort zu studieren. Dass ich immer wieder etwas hinausschiebe, um meine Ruhe zu haben. Immer wieder verstricken wir uns in die Sünde. Doch der Herr hat einen gnädigen Plan gemacht, damit unsere Sünde und unsere Untreue bezahlt werden. Weil der Sünde sollt, der tot ist, musste ein anderer für mich sterben, musste ein anderer für dich sterben. Und dieser andere war niemand anderes als Gott in der Person Jesu Christi, der sein Leben gab als Lösegeld für alle, die dies im Glauben annehmen. Die anderen haben dieses Lösegeld nicht angenommen. Gott hat uns teuer erkauft, nämlich mit dem Blut seines eingeborenen Sohnes Jesus. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du leben kannst. Wenn du meinst, Gott hätte dich verlassen, würde dich nicht mehr lieben, dann denk an diese Liebestat auf Golgatha. Welch besseren Beweis von Gottes Liebe kennen wir denn noch? Welchen größeren Beweis kann es noch geben? Und ist das nicht deine ganze Liebe wert? Amen. Wollen wir noch einmal aufstehen und gemeinsam dem Herrn danken, dem Herrn die Ehre geben, dass er für uns gelitten und gestorben ist, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Großallmächtiger Gott, ja, dir gehört die Ehre. Du hast einen Plan und du hast ihn durchgeführt und du bringst ihn letztendlich bis zur letzten Ausführung. Da wird kein Deut dran geändert und es wird nichts sein, was sich nicht erfüllen wird. Du gibst nicht die Verheißungen mit einem Vielleicht, sondern so wird's geschehen. Bei dir ist Ja und Amen. Und wir danken dir dafür, dass wir uns so auf dich verlassen können. Du bist die Liebe und du liebst uns. Daran wird sich nichts ändern, weil du dich nicht änderst. Aber wer sind wir? Wir haben diese Liebe nicht verdient, es ist Gnade. Wir haben die Errettung nicht verdient, es ist Gnade. Aber wir brauchen dich, weil wir aus uns heraus dich gar nicht lieben können. Du hast uns zuerst geliebt und dafür sei dir Dank gebracht. Mach uns deine Liebe in uns groß, dass wir dich von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele lieben. Dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Dass wir dich über alles stellen. Dass wir dich als unseren Führer, als unseren Leiter anerkennen. Damit wir dir wieder die Ehre geben für alles, was in unserem Leben geschieht. Das Gute, aber auch das Schlechte. Denn es dient uns, damit wir dir näher kommen. Du hast Gutes mit uns im Sinn. Lob, Ehre und Anbetung sei dir immer wieder dafür gebracht. Und wir danken dir, dass alles, was wir tun können, nur durch dich tun können und dass du uns beistehen wirst. Amen.